So, grüß Gott miteinander. Wir kommen zum Schluss des Semesters. Es ist wirklich erstaunlich, so irgendwie noch mittendrin. Da wir hatten beim letzten Mal ja geredet über diesen Fund als Gottesnamen, das Non Aliot. Ich hatte dann jemand darauf hingewiesen, ich habe es ja selber besprochen sogar. Es gibt so ein Bandhandbuch in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, glaube ich, ist es erschienen, zu Cusanus. Und da schreiben also Leute dazu, das sei eben irgendeine Verneinung, das Ganze sei eine negative Theologie mit dem Nicht-Anderen. Und da werde alles verneint. Ich verstehe nicht, wie das sein soll. Ich kann das gar nicht richtig nachvollziehen, diese Ideen zu sagen. Ich will doch einfach nur sagen, so haben wir es ja versucht. Wir stehen eben nebeneinander da in unseren verschiedenen Andersheiten für uns. Und dass er jetzt nicht in so einer Andersheit steht wie wir und auch nicht einfach in der Andersheit zu unserer, sondern dass er eben tatsächlich der Nicht-Andere zu allem ist. Das hatte ich ja so gemalt, mit diesem Vorschlag, wie das bei der Straßensache ist, dass man von dort hin kann, aber nicht so zurück. Und ich sehe da gar nicht, dass das jetzt in dem Sinne bloß was Negatives sei, in der Form. Sondern er stellt das fest, das sei es und das damit, dass das jetzt der oberste Begriff von negativer Philosophie ist, kann ich eigentlich nicht sehen, bloß weil das nicht davor kommt. Und es wird ja nicht das andere verneint, sondern es verneint wird nur, dass er nicht ein anderer ist unter den anderen. Denn anderer ist eben ein Relationsbegriff und setzt immer eine Vielheit voraus. Und die ist ja bei ihm gar nicht denkbar oder entwerfbar. Also darum weiß ich wirklich nicht, was das eigentlich sollte.
Ich habe das ja so verstanden, dass weil man sich selbst so anders sein kann.
So ist es.
Ist Gott denn nicht das Nicht-Andere? Ja. Der Nicht-Andere, ja?
Also ich meine, dass er tatsächlich sagen will, er steht nicht neben den anderen. Also Gott und die Welt, das ist nicht mehr als Gott alleine. Das ist ja so der Grundgedanke. Gott stößt nicht bei anderen an eine Grenze. Wenn ich rede von anderen miteinander, dann haben die eben eine gemeinsame Grenze. Grenze ist ja, das hatten wir auch schon öfter angesprochen, bei uns im Deutschen eher negativ gesetzt. Aber ich schlage ja vor, Grenze jedenfalls bei Personen anders zu benennen, nämlich als Ergänzung der Wörter. Wir haben nur das Wort Treffpunkt, aber dass ich eben ergänze durch Trefflinie oder Trefffläche. Statt dass ich sage, Grenze ist das, wo ich da aufhöre oder eingeengt bin oder wie auch immer oder der andere, sondern dass ich eigentlich anknüpfe an dem Begriff, den wir haben, das Wort, das wir haben, nämlich Treffpunkt. Und dass ich das eben ergänze jetzt durch Trefflinie und Trefffläche. Die gibt es nicht, die Wörter, aber dass ich das meine. Ich habe ja tatsächlich meine Anthropologie genannt, gehabt als Konturen der Freiheit. Aber Kontur, weil das wenigstens ein positives Wort ist, aber was gerade der Kontur fehlt, ist das Dazugehörige auf der anderen Seite. Denn Kontur ist nicht eine Grenze zu jemand, eine Trefflinie, sondern Kontur ist nur, wo was aufhört. Das ist kein dialogisches Wort. Und das ist aber das, was ich suche oder brauche für Personen, weil das hatten wir ja besprochen, eine Person gar nicht sich als Person zeigen, leben kann. Denn ein Subjekt, das geht. Subjekt heißt, das hat Objekte und kann in Konkurrenz zu anderen Subjekten treten. Und das, die Unterscheidung von Subjekt und Person, die wird schon im 5. Jahrhundert gemacht. Gesagt, ich kann ausgehen vom Subjekt und heute verstehen eben die Leute unter Person eigentlich Individuum. Und deswegen kann man immer hören, gestern Abend habe ich ja Station gemacht in Nürnberg und habe noch da geredet über Gerechtigkeit und Barmherzigkeit abends. Und dann war eine Dame und sagte, sie ist ja, ich würde dauernd immer reden von Gott, von ihm und er oder so ähnlich. Sag ich, na, gut, wenn Sie wollen, Sie können ja auch Sie sagen, habe ich dann gesagt. Ne? Aber nein, sie wollte überhaupt nicht Person sagen. Sie sagt, das findet sie so schlimm, sondern das ist doch wie Person, das ist doch so begrenzt menschlich oder so, das menschliches Reden, sage ich eben gerade nicht. Und habe dann eben ausführlich erklärt, was da mit dem Wort Person passiert ist. dass Person eben tatsächlich, das lateinische Wort heißt Rolle. Eine Rolle, die man spielt. So, wenn man, habe ich dann gesagt, wenn man also ein Reklamheft kauft mit einem Theaterstück drin, und dann geht das vorne los mit die Personen des Stücks. Der Kammerdiener, die Zofe und was es da so gibt dann. Und Cicero spricht von vier Personen, die wir haben. Die erste Person, die erste Rolle ist die, dass wir Lebewesen sind mit Freiheit und Vernunft. Das ist eine, das ist unsere biologische Rolle, dass wir nicht einfach bloß so wie die Tiere so ein Individuum sind, sondern dass wir Geist haben. Dann setzt er an zweiter Stelle unseren Ort in der Gesellschaft an. Ist zum Beispiel vor Gericht, ist man der Richter, ist man der Angeklagte, ist man ein Anwalt oder was ist man? Also das ist dann die zweite Bedeutung der Rolle, die man jetzt dann hat in der Gesellschaft. An dritter Stelle nennt er den Charakter, wie ich also umgehe mit dem, was mir widerfährt und mit Problemen und all diesen Dingen. Das ist das Dritte, was er nennt. Und das Vierte ist dann die Weise, wie ich meinen Beruf ausfülle. Was für ein Platz ist das? Das nennt er die Personae des Menschen. Und niemand kam auf die Idee, sind die Christen gekommen und haben eben ganz was anderes aus dem Wort Person gemacht. Und das wurde deswegen nötig, weil die sich überlegten, was ist mit Jesus von Nazareth? Wie ich wiederholt dann gesagt habe, der uns das Vaterunser beibringt, aber es nicht mit uns betet. Der die Sünden vergibt, der da Tote erweckt, unsere Geschichten. So dass man sagen muss, ja, der ist nicht einfach so einer wie wir, sondern was anderes, jetzt was. Und er hat sich als erstes angeboten, und das hat dieser nette und gebildete Theologe, der Arius, gemacht. Der hat im Alten Testament geguckt und hat im Buch der Weisheit gefunden, das Kapitel, der Herr schuf mich am Anfang all seiner Werke, ich war bei allem dabei und meine Freude ist es, bei den Menschenkindern zu sein. Und das war so einleuchtend, dass deswegen der Hieronymus schreiben konnte, der Erdkreis wachte auf und war über Nacht arianisch geworden. Und dann waren das 350 Jahre, dass die Leute also arianisch waren. Dann waren auch die Kaiser dafür, die Könige, bis das irgendwann überwunden wurde. Und man gesagt, nein, das reicht nicht. Der Unterschied zwischen Jesus und Gott ist ein Unterschied in Gott und nicht ein Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer. Heute vertreten das ja wieder verschiedene Leute, auch bei uns hier in Deutschland, Theologen. Der bekannteste ist sicher Küng, der eben sagt, Christus ist natürlich nicht Gott, sondern der ist eben ein etwas Besonderes.
Aber man muss doch schon zugeben, dass es ja etwas despektierlich ist, sein Leben als Rolle zu spielen. In der neuzeitlichen Begriff, wenn er dann nur kommt und er spielt die Rolle,
manche haben das gerade positiv gemeint. Die sagen, das sei die Gelassenheit, die man eigentlich haben müsse.
Okay.
Man dürfe das nur spielen und bekommt eben hinterher dann, denn die Gage ist dann der Himmel, wenn man es richtig gemacht hat. Nicht? Also so haben die sich das vorgestellt. Man kriegt hier eine Rolle, das Welttheater. Nicht? Also auch Calderon, wo das schon hingehört, wir kriegen ja eine Rolle, ob nun als König oder als Bettler, das spielt keine Rolle, Gott teilt die Rollen zu und man muss diese Rollen ordentlich führen. Also das ist dann tatsächlich eine lange Form, die auftaucht bei den religiösen Lehrern.
Ja, aber es hat sich ja jetzt in der heutigen Form zu Missverständnissen.
So ist es.
Ausgewachsen.
Ja, eben, die Frage ist, was denken die Leute heute bei uns über Personen? Das ist jetzt gerade die Frage. Und jetzt waren wir erstmal jetzt bis dorthin gekommen zu sagen, also Arius, dann eben jetzt nicht. Jetzt haben wir gesagt, also er ist selber göttlich, aber was heißt das jetzt? Da haben die einen gesagt, ja, sein Leib ist eben menschlich, aber der Geist da drin, die Seele ist göttlich. Und so, also alles Mögliche haben die da probiert in der Weise. Und das reichte ja auch alles nicht. Und dann haben sie gedacht, nein, es ist tatsächlich, er ist selber, er hat die Menschennatur angenommen, aber nicht einen Menschen. Das ist der Punkt. Er hat keinen Menschen angenommen, weil man einen Menschen gar nicht annehmen kann, und den haben kann, sondern man kann nur das Menschsein annehmen. Und dieses Menschsein, das haben die jetzt dann genannt, also das Wassein, lateinisch liquiditas, das Wassein. Und das Prinzip dieses Wasseins, das Prinzip all unserer Dynamiken, die Alten sagen immer Bewegung, damit meinen die aber alles, also das Werden und Vergehen, das Altern, das Wachsen, das Reifen, was sie aufzählen, von einfach dem physischen Hin- und Herlaufen bis zu diesem selber sich entwickeln oder weitergehen, das nennen die alles Bewegung. Und das Prinzip dieser Bewegung, das haben sie genannt Natura. Natura von Nasci, Natura heißt auch ursprünglich, die Geschlechtsglieder heißen auch Natura. Zuerst mal. Und so sagen die jetzt hier, also es gibt natürlich draußen die Mutter Natur, das ist wahr, aber dann gibt es eben jetzt die Wesenheit des Menschen. Also er kann nicht einen Menschen annehmen, sondern nur die Wesenheit, das Wassein eines Menschen, seine Natur. Und deswegen wird da eine Unterscheidung eingeführt, die völlig neu war, die niemand vorher gemacht hat, zwischen der menschlichen Natur und dem Menschen. Denn natürlich kann Gott nicht zugleich jetzt einen Menschen als sein Was annehmen, sondern er kann nur das Menschsein annehmen, die Menschennatur. Und drum muss man dann sagen, es gibt, also es ist eine Person, aber diese Person ist eben in Gott. Das ist also die zweite Person der Gottheit und sie hat zwei Was. Und das kannten die ja auch von den Griechen und den Ägyptern, Halbgötter und Halbmenschen. Aber hier wurde gesagt, er ist weder ein Halbgott noch ist ein halber Mensch, sondern er ist ein Wehr und dieses Wehr ist Gott von Gott, Licht vom Licht, der Logos, der Sohn. Und dann nimmt er an, eben nicht einen Menschen, wie soll das sein, zwei Wehrs geht nicht, dann wäre er schizophren. Und außerdem kann man eben einen Menschen gar nicht annehmen als ein Was, denn es ist ein Wehr. Und das Wehr des Menschen kann man eben nicht annehmen, sondern das Wehr des Menschen kann nur selber haben, aber nicht gehabt werden. Ja?
Jetzt, die Formulierung im großen Glaubensbekenntnis. Also hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Ja. Also so ist es. Eben. Und die ist eben nicht so ganz glücklich, weil darauf haben die dann gedacht, aha, das Geistige in ihm, das ist eben das Göttliche und das Fleisch ist das Menschliche. Und das würde nicht stimmen, sondern er nimmt eben nicht bloß das Fleisch, sondern er nimmt das ganze Menschsein auf, aber nicht einen Menschen. Denn den Menschen, also die Person selbst, das Wehr, dann wäre er, hätte er zwei Wehrs, dann wäre er schizophren. Das geht gar nicht.
Ist die Übersetzung nicht so gut oder haben Sie einen Vorschlag für das?
Also ich finde die Übersetzung tatsächlich, die Übersetzung stört mich noch an anderen Punkten, wenn wir da schon gerade bei dem Thema sind, indem es dann nämlich heißt Genitum non factum. Und ich behaupte, eine Freiheit kann man nicht machen. Das ist kein Machwerk. Freiheit kann man nur rufen. Und das ist ja eine große sprachliche Tradition, zu sagen, die Schöpfung geschieht im Wort. Berühmter Satz von Guardini, Gott schafft im Wort die unterpersonalen Dinge durch Befehl, Personen so, dass er sie anruft und ihr damit im Ruf schon diesen hohen Rang gibt, von Gott angeredet, ein Du Gottes zu werden, womit Gott sich also zum Du dieses neuen Wesens macht. Und dann sagt er also, wir werden durch Anruf, was zugleich unsere Würde begründet, denn wer von Gott gerufen wird, vom freien Gott aus in Freiheit, der ist tatsächlich eben ja, das unmittelbare Du Gottes und hat von dort her seinen ungeheuren Rang. Dieser Mensch, der da gerufen wird, er oder sie, nicht, das kann eben nicht nochmal gehabt werden. Zwar haben wir Sklaven bis heute. Unser Recht ist leider so, in unser Rechtssystem, dass Menschen Eigentum sein können. Und bis heute sind. Aber natürlich sind sie das nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind sie Person und Person kann überhaupt nicht gehabt werden, sondern Person kann nur haben. Und weil die überhaupt nicht gehabt werden kann, kann sie natürlich auch von Gott nicht gehabt werden. Der kann nicht eine Person haben, sondern der kann nur eine Person sein. Und zwar eine. Und dieser. Er ist eben die zweite Person der Gottheit, ein Wehr. Gott selber ist ein Was, mit drei Wehr, die dieses Was tragen. Er selber ist ein Wehr, und zwar die zweite Person der Gottheit, aber er hat zwei Was, und zwar nicht zwei halbe, sondern eben nur ganze. Er ist also ganz Mensch. Und damit kriegt die Person selber einen unglaublichen Rang, sodass Thomas schreiben kann, Person ist das absolut Höchste, was man sich überhaupt nur denken kann. Das ist ein unglaublicher Würdename. Und das wird eben ausdrücklich schon im 5. Jahrhundert formuliert und unterschieden von Individuum bzw. Subjekt oder eben Individuum, dass das hingehört. Subjekt, Individuum, das ist ein begrenztes Wesen. Dafür passt dann auch die Definition von Boetius, wo er sagt, Person ist eine Einzelsubstanz mit Vernunft. Und da haben schon die Kritiker gesagt, diese Definition, die er in einem Text zur Trinität geschrieben hat, der Boetius, man wundert sich, die passt in Wirklichkeit auf die Trinität, denn Gott ist eine Wirklichkeit und zugleich mit Vernunft. Dann wäre also die Trinität wäre dann eben eine Person, oder ich behaupte, es sind drei Personen, und die sind dann aber, dann haben wir aber einen Dreigottglauben, wenn wir sagen, eine individuelle Substanz, die eben Vernunft hat. Das ist also das eine. Und dann hat der Thomas immerhin gesagt, für Gott löse ich das Problem so, dass ich sage, die Personen sind keine Substanzen, sondern sie sind substanzielle Bezüge. Der Vater ist nicht irgendetwas in sich, sondern der ist nur reiner Bezug auf. Er ist der, der den Sohn hervorbringt und der den Geist haucht. Da übernehmen sie einfach so die Ausdrücke von dort her. Also, Person selber ist dann eben jetzt diese Höchstform von Seiendem überhaupt, weil sie gar nicht gehabt werden kann, sondern eben nur haben kann. Und das ist dann überhaupt nicht mehr anthropomorph, sondern das ist eine Definition, die frei in sich ist, aber das wissen die Leute nicht. Und deswegen reden heute bis in Theologenkreise die Leute davon, dass wenn ich von Gott als einer Person rede, dass ich damit eigentlich anthropomorph rede und eigentlich unterm Niveau bleibe, weil ich den hier völlig vermenschliche damit, was überhaupt nicht der Fall ist. Denn Personen sind auch die Engel. Jeder Engel ist eine Person und Gott ist eine Person. Und Person selber ist die höchste Weise von Wirklichkeit, die es überhaupt nur gibt, weil sie eben, nochmals gesagt, gar nicht gehabt werden kann. Sie ist kein Prädikat, kann nur ein Subjekt sein im Satz. Da werden Sie sagen, nein, das ist nicht wahr. Ich kann doch sagen, Peter ist eine Person, Elisabeth ist eine Person. Dann sage ich, hier heißt das Prädikat nicht Person, sondern hier heißt das Prädikat Person sein. Person sein kann ich natürlich haben. Das ist nämlich die Natur. Aber Person kann ich nicht haben. Und deswegen hat Person jetzt diese absolute Bedeutung, da das aber die Leute nicht wissen, sondern die denken immer an Individuen, an Subjekte. Dann sagen die, das ist unter dem Rang Gottes.
Das Schwierige scheint mir zu sein, dass man dauerhaft an dieser Weise es unterscheiden zu können, dranbleibt.
Ja,
das
ja,
aber ist ja das, da zeigt sich ja dann in der Welt immer wieder.
Aber das kann ich, andererseits muss ich das, ich kann es ja nicht lassen. Ich muss ja sagen, wer er ist. Und das versucht ja dann das Konzil und sagt, er ist eben Gott und Mensch und das aber nicht also gehälftelt und gestückelt und auch nicht ineinander gerührt, sondern eben mit in einer unmittelbaren Verbundenheit in dieser Form der beiden Was. Wie dann diese Psychologie aussieht, weiß keiner von uns. Das macht jeder auf seine Weise, probiert das. Hier, also der Ausgangspunkt war zu sagen, die Person ist tatsächlich nicht einfach, was von uns Menschen genommen ist, sondern der Grundgedanke ist, Person heißt ein Wer sein und das Wer selber, das kann nicht gehabt werden, sondern das kann nur haben. Das taucht für sich nicht als Prädikat auf und als Anhängsel oder als Stück, das geht einfach nicht. Und solche in sich unmöglichen Sachen kann auch Gott nicht. Und deswegen hat er nicht einfach das Fleisch bloß angenommen, sondern er hat eben das Menschsein angenommen. So müsste man das eigentlich formulieren.
Ja. Also das Wer kann nur...
Das Wer, das eine Wer ist die zweite Person der Gottheit.
Das kann nur gehabt oder haben.
Das Wer kann nur haben und kann nicht gehabt werden. Ein Wer kann man nicht haben, sondern das ist man und hat dann sein Was-Sein. Und dieses Was-Sein, insofern es dynamisches Prinzip ist, nennt dann die alte Sprache Natur. Also er nimmt das Menschsein an, aber nicht einen Menschen, sondern ein Mensch wird er.
Und da zu diesem gerufen werden, da gibt es in der Bibel ganz viele Beispiele.
So ist es.
Alle gerufen worden.
So ist es.
Immer
ja, ja. So ist es. Und ständig wird der da gerufen. Die Formulierung gehört genau hin. Und deswegen finde ich schade, dass da steht Genitum non factum. Weil eben nochmal, Freiheit, Person kann eigentlich nicht gemacht werden. Das ist kein Machwerk, sondern die kann nur aus nichts gerufen werden. In dem Sinn. Und Anruf ist eben dieser Rang, dass es zugleich dem Angerufenen diesen Rang gibt, das unmittelbare Gegenüber, das Du Gottes zu sein, der sich diesem Du gegenüber als Du entwirft. Ja. Bitte?
Aber gemacht ist ja eigentlich gerade in der Teilung des Faktum. Wo wäre dann die Antithese von Genitum und Faktum?
Also da würde ich eben sagen...
Ich verstehe, weil Genitum ist ja auch hervorgebracht im Sinne von gemacht.
Ja, ja, das ist eben die Frage. Da hat er schon, da haben die schon gespürt, Zeugen ist nicht machen, sondern wir schaffen, in der Welt kommen auf zwei Weisen neue Dinge hervor. Das eine ist, dass es durch Zeugung geht. Also bei Pflanzen, bei Tieren, bei all dem, da wird einfach das Leben weitergegeben. Das ist die eine Form. Die andere Form ist, dass wir Dinge machen. Tische, Stühle, Fernsehapparate oder so. Und das sind die, also eben Artefakte. Und jetzt, weil wir eigentlich nur diese beiden Wörter haben, haben die einfach, ohne sich da viel zu denken, da eben das Schaffen als Machen gedacht. Genau wie man sich ja angewöhnt hat zu sagen, Gott ist die Ursache von allem, was auch nicht stimmt. Denn Ursache, Causa, griechisch Aitia, ist das, was ein Mögliches wirklich macht. Und Gott macht als Schöpfer viel mehr. Der macht nicht Mögliches wirklich, sondern der bringt Möglichkeit und Wirklichkeit hervor. Deswegen gibt es ja diese drei klassischen Definitionen für die Geschöpfung, wo wir schon öfter darüber geredet haben. Die erste heißt Schöpfung aus Nichts. Also es gibt kein Material vorher. Weder ein Material, das so rumliegt und das man so benutzen kann, wie die Griechen normalerweise so denken, Aristoteles und Plato und so. Dann gibt es noch den Plotin, der hat gedacht, wir fließen aus der Gottheit aus. Also da ist das Material jetzt nicht etwas, was da schon rumliegt und Gott macht es, sondern das fließt aus ihm selber raus. Aporeia oder lateinisch dann emanatio. Aus ihm fließt die göttliche Wesen aus. Das liebste Bild für diesen Neuplatonismus ist das Licht. Ein Licht leuchtet eben. Und dann haben die Alten, die wussten nicht, dass beim Licht also Energie verbraucht wird. Das war denen nicht klar, aber sie haben natürlich schon beobachtet, dass ein Licht sich, ein Lichtkugel um sich hat. Diese Kugel wird immer schwächer vom Kern weg. Im Kern selber ist es blitz und hell, ganz hell, und dann wird es immer schwächer. Und der Rand dieser Lichtkugel, das ist dann bei Plotin die Materie und das Böse. Also es ist einfach nötig. Gott aus sich kann gar nicht anders als sich ausbreiten, bonum diffusivum sui. Das ist Gefährliche bei dieser Theologie oder Philosophie ist, dass hier so gedacht wird, als wäre es wirklich eine Philosophie der Liebe. In Wirklichkeit ist es eine Naturalisierung der Liebe. Denn das Licht kann gar nicht anders als leuchten. Das ist dessen Natur. Hier wird also die Liebe, die Spitze von Freiheit ist, wird ihr als Natur entworfen. Und deswegen ist das so nah dran an der Wahrheit, aber umso schlimmer daneben, wenn man da anknüpft und das so macht. Denn wenn wir die Freiheit Gottes in der Schöpfung aufgeben, dann ist Gott nicht mehr richtig Gott und unsere Würde ist dahin. Denn wenn wir bloß ein Naturereignis sind, haben wir keine Würde. Nicht? Das muss man also sehen. Das heißt, das gab es, also dagegen die Bestimmung Creatio ex nihilo. Positiv formuliert, Creatio entis qua entis, also Schaffung des Seienden als eines Seienden. Das heißt, restlos, es gibt kein Krümelchen an uns, das nicht geschaffen ist. Das ist das, was da gemeint ist. Und so ist natürlich auch, dass Jesus, also dass die Menschheit Jesu eine Geschaffene. Im Geist wird das, wird dieses in dem Schoß Mariens eben geschaffen und beginnt dort. Die Menschheit.
Na, man könnte es ja so sagen, dass das Innerste eben diese Qualität an, also hat. Ja,
so ist es.
Das Innerste.
Ja.
Und der Leib.
Eben der Leib.
Das Menschen hat eben ja. Das in einer großen Umfänglichkeit.
So ist es, ja. Genau.
Und dann kann er das von seiner Ausstrahlung, von seinem Zulassen, von seinem Weglassen, er kann das dann eben verkörpern.
Ja, ja, so ist es. Also der Leib ist das Realsymbol der Freiheit. Realsymbol hat Rana definiert als die Wirklichkeit von etwas im Anderen. Meistens sagt er im Anderen seiner sogar, tut noch so den Genitiv da dran. Nicht? Also die Liebe zeigt sich nicht bloß, sondern ist überhaupt nur da in Worten und Taten, die selber nicht Liebe sind, denn man kann sie auch ohne Liebe tun. Wie Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel. Und das heißt Realsymbol. Also die Freiheit zeigt sich in der Leiblichkeit. Das ist der Grund, warum sie auch nicht bewiesen werden kann im neuzeitlichen Sinn zwingend, weil ich jede leibliche Bewegung und Aktion auch simulieren kann und nachbauen kann. Sodass ich niemals sagen kann, wenn da etwas geschieht, dass damit bewiesen werden könnte, dass das frei ist, genau wie nicht bewiesen werden kann, dass das Liebe ist. Sondern das kann eben gar nicht Liebe sein, sondern ganz was anderes. Das kann überhaupt keine Freiheit sein, sondern ganz was anderes. Das ist alles möglich. Nicht? Aber das wäre es. Und insofern ist das also hier erstmal gegeben, aber die Person selber, die ist eben jetzt diese Mitte, wo unsere Freiheit ihren Ursprung nimmt, also wo wir tun, was wir tun. Und so eben hier das Wer, Jesus selber, also die zweite Person der Gottheit, ist das eine Wer und kann sowohl eben menschlich wie göttlich denken und handeln. Er hat zwei Willen. Alles, was nicht Wer ist, ist bei ihm doppelt. Das ist das Verwirrende, dass er also lernen kann, dass er dazu lernen kann. Und das haben Sie auch in den Texten. Denken Sie zum Beispiel die Begegnung mit der Kanaaniterin, wo er sagt, also ich bin nur für die Juden da und das, was da, das ist nicht für die Hunde da, sondern nur für die Kinder Israels. Und die Mutter bleibt ja einfach dran und sagt, doch, auch die Hunde kriegen manchmal ein Bröckchen. Und dann lenkt er ein und sagt, okay, gut, ich helfe deiner Tochter. Hat ganz deutlich gelernt. Nicht an der Stelle. Während man ja beim Kardinal Müller lesen kann, die Kirche wird nicht belehrt, die lehrt bloß. Was natürlich nicht stimmt. Nicht? Und natürlich lernt die. Nicht? Also da muss man nochmal gucken. Wo da sich etwas, wie sich das etwa darstellt. Nicht? Das muss man schon sehen. Also das ist Person und nicht etwas spezifisch Menschliches. Und warum sind die Leute gegen Personen? Ich behaupte, dass die dagegen sind und das andere ist ein Vorwand mit dem, behaupte ich mal einfach frech daher, mit dem, dass Gott nicht personal gedacht werden darf. Uns regt es auf, wenn wir unter einer Person stehen. Und man
das auch, aber es hat sich ja doch im Sprachlichen, gerade in Österreich und so, aber auch, ich kenne das noch aus der Kindheit hier in Schwabing, ja, diese Person, ja,
das abwertendes. Das gibt's. Das spricht sogar Hegel an, ja, dass es diese Redensart gibt. Sie Person, Sie, ne? Ja, ja, Person, ganz Sie. Klar.
Also,
ja, ja.
Das ist ja schon jemand, der wahrscheinlich unter Umständen ganz eigenständig irgendwo ist.
So ist es, ja, ja.
Aber dadurch unangenehme, ja.
Aber das glaube ich,
oder ganz
ja.
Unangenehme Dinge macht, ja.
Ja, ja, so ist es. So ist es, ja, ja.
Nee, nee.
Also Sie haben recht, das wollte ich auch noch sagen, das darf man nicht auslassen. Und Hegel spricht es extra an, wie gesagt, dass Person eben auch im abgewerteten Sinn gebraucht worden ist in der bürgerlichen Sprache. Nicht? Das ist schon wahr, das tauchte da auf. Das muss man sehen, aber ich glaube nicht, dass das dahinter steckt, sondern dahinter steckt eigentlich das, und da ist mein Zeugnis, der Aristoteles, der sich die Frage stellt, ob wir besser von den besten Gesetzen oder vom besten Mann regiert werden. Und der erstmal seitenlang sich auslässt über das Ungenügen und die Miserabilität von bloßen Gesetzen, weil die starr sind. Er stellt an der Stelle gar nicht die Frage, die ich dann immer stelle, wo kommen denn Gesetze her? Gesetze fallen doch nicht also von selber so einfach, die entwickeln sich doch nicht, sondern die werden von einem jemand gemacht. Kein Gesetz sagt, du sollst, sondern der das Gesetz schreibt oder vorlegt, der sagt, du sollst. Nur eine Person kann sagen, du sollst, behaupte ich. Ein Wer und nicht ein Was. Aber der Aristoteles jetzt, nachdem er also da seitenlang davon gesprochen hat, wie miserabel das ist mit den Gesetzen, sagt er, aber, ein Mann, und auch wenn es der Beste ist, der hat dann so die Freiheit, der zieht den einen vor und den anderen nicht oder so, dann doch lieber das beste Gesetz als der beste Mann. Und ich behaupte, dass in uns allen ein Widerstand steckt, zu gehorchen gegenüber einem jemand und dessen Freiheit. Deswegen stören uns, dass wir Gesetzen unterliegen, regt uns nicht auf. Die Schwerkraft zum Beispiel, dass wenn ich mich zu sehr aus dem Fenster lehne, ich dann runterfalle oder so, da fühle ich meine Ehre nicht, meine Würde nicht angekratzt. Aber wenn jemand anders mir was befiehlt, einfach so, weil ihm das Spaß macht, irgendwie was da sagt, du darfst am Freitag kein Fleisch essen oder so etwas, nicht? Sag ich, wie kommt ihr dazu, mir sowas zu sagen oder so? Also das ist eigentlich der Grund, deswegen behaupte ich, warum die Leute lieber ein Was über sich haben wollen, weil sie im Stillen wissen, über dem Was sind sie größer. So wie der Pascal gesagt hat, und wenn das Weltall mich zerschmettert, ich bin größer als das Weltall, denn ich weiß es und das Weltall weiß es nicht. Ein Was weiß es nicht, sondern nur ein Wer. Und diese Demütigung von einer, auf Gnade, von wem anders abhängig zu sein, das wollen die Leute nicht, behaupte ich. Und das andere sind für mich eher so Nebenmotive und zum Teil vorgeschoben, erlaube ich mir einfach so daher zu sagen. Und da, die zählen natürlich auch, klar. Also es gibt einen Negativbegriff Person und es gibt dies und jenes oder so. Nicht? Das ist schon wahr. Aber das wäre der Kern. Und deswegen ist also Person ein wirklicher, absoluter Höhenname. Und es ist unmöglich, dass das Absolute da herumliegt und ich weiß, wer es ist. Und dann müssen wir dem erstmal sagen, wie er heißt, so wie der Adam den Tieren. Das kann auch nicht sein. Aber so kommen sich die Deutschen vor. Gott weiß nicht, wer er ist, aber der deutsche Idealismus sagt es ihm. Nicht? Und alles geht dann zurück auf den Böhme da, auf den Jakob Böhme, der das also schon so entwickelt hat. Das steckt ja dahinter eigentlich.
Deswegen muss man bei Gesetzen immer fragen, wer ist denn der Gesetzgeber?
Genauso.
Und damit auch der Inhaber.
So ist es, eben.
Weil ohne Inhaber, ja. Wer interpretiert dann?
So, genauso. Genau.
Wer weiß heute noch, was die Grundgesetz bedeutet in Deutschland.
Eben. Das ist genau der Punkt. Ja. Nicht? Und deswegen bleibe ich also unbedingt dran und sage, Person soll es also geben. Das ist wirklich die höchste Wort, nicht? Das höchste Wort. Zunächst mal erstmal nur für Jesus Christus selber, weil er Gott ist. Aber wie gesagt, das hat sich dann auf den Begriff der Person überhaupt verschoben. Und im 5. Jahrhundert hat man dann schon die Texte da, wo das dann wirklich also gesagt wird, dass dort unterschieden wird, Subjekt und Person oder Individuum und Person. Das eine ist eben, da passt dann die Boethius-Definition hin, klar, aber Person ist dieser absolute Rang. Und den haben wir dann eben auch, und das macht unsere absolute Würde aus, dass wir eben in dieser Weise angerufen sind und selber antworten sollen. Und dafür haben wir die Sprache zum Antworten. Wir haben ja nie das erste Wort, sondern irgendetwas spricht mich an oder weht mich an, positiv oder negativ, und dann antworte ich darauf. Das ist das, was wir machen. Und weil ich da antworte, macht das also meinen Rang aus. Deswegen kann ich nicht nochmal das Was von jemand anderem sein, sondern nur das Was-Sein von mir. Das könnte jemand anders auch noch haben, aber nicht mich selber.
Aber es ist ja im Leben nur man so, dass das Gefüge der Welt,
ja,
wie auch immer, scheint Personen, Neudeutsch, die in Charge sind, eben die Macht haben. Ja?
Ja.
Es scheint nicht ohne zu gehen. Das
so ist es. Ja, also Personen, ja, selbstverständlich. Also Person hat Macht. Das ist also die größte
Aber
Macht.
Die
ist
Person
es.
Bestimmt ja, weil sie Macht bekommt, ja zum Teil über unsere. Das
so ist es. Auch gehört auch
sagen.
Hin.
Und da kann man ja sagen, dass zum Teil die Menschheit eben misstrauischer geworden ist,
ja,
oder wird,
ja,
oder immer noch wird.
Ja.
Ja, das wäre die eine Sache. Die andere wäre es auch, dass man vielleicht sieht, dass es selten Menschen gibt nach wie vor, die so weit sind, dass sie von ihrer Macht keinen Gebrauch haben. Und nur durch das, wie zum Beispiel, also das habe ich bei meinem Vater erlebt, der hat uns immer gesagt, mach das und das, und wenn wir es nicht gemacht haben, hat er das nicht jetzt Macht ausgeübt.
Ja,
ja, ja,
mhm,
er sagt, wir müssen es jetzt.
Ja.
Nein, wir sollten selber drauf kommen.
Also gut.
Der weise Herrscher, der von der Macht lassen kann. Und das sehen wir ja, uns, oder sie vernünftig mit der umgeht. Ja.
Also Sie können das so sehen. Ich würde schon vorschlagen, Unterschied zu machen zwischen Macht und Gewalt. Also Macht ist die Möglichkeit, den anderen zu bestimmen, unabhängig und vor seiner Zustimmung. Das ist wahr. Einfach, die haben wir aber unweigerlich einfach dadurch, dass wir da sind. Sartre macht das am Blick fest. Ich werde erblickt und bin dann in einer anderen Situation, als wenn ich eben alleine bin. Das haben wir schon öfter angesprochen. Ich nehme dann den Finger aus der Nase. Ne? Also, so habe ich ja immer gesagt. Also Macht ist untrennbar von uns. Einfach dadurch, dass wir da sind, bestimmen wir den anderen mit. Dadurch, dass ich stehe, stehe ich also ihm im Licht oder im Weg. Der kann sich nicht dorthin stellen, wo ich stehe, weil eben die Körper sich nicht durchdringen können. Macht ist also unweigerlich da. Also nochmal, Macht heißt Bestimmung des anderen im Voraus zu seiner Zustimmung. Gewalt ist Bestimmung des anderen gegen seinen Willen. Das ist, und Gewalt ist von dort her, also für den, der es erleidet, natürlich sehr unangenehm. Ob man jetzt behaupten kann, die Gewalt sei böse, da gehöre ich wieder zu den Leuten, die das nicht richtig finden und die sich deswegen aufregen, dass eine Pazifistengruppe in der Übersetzung, bei der Einheitsübersetzung, die Seligpreisungen verfälscht hat. Da heißt es nämlich, statt selig die Mildtätigen, die Sanftmütigen heißt es, also Mites im Lateinischen, nicht? Im Griechischen Praeus heißt das, Makarioi hoi praeis. Also gesegnet die, wir sagen Sanftmütchen. Ich verstehe, dass Pieper gesagt hat, das Wort gefällt ihm nicht mit sanftmütig. Man kann eben auch milde dafür sagen. Nicht? Aber was Sie jetzt dort lesen in der Einheitsübersetzung, da steht da, selig die, die keine Gewalt anwenden. Das heißt, jetzt kommen, nachdem die Soldaten schon nicht in den Himmel kommen und wir mit höchstrichterlicher Erlaubnis die Soldaten Mörder nennen dürfen in Deutschland, sind jetzt auch die Polizisten ausgenommen vom Himmel, weil die eben Gewalt ausüben. Die nehmen jemanden fest, die sperren jemanden ein. Jesus selber muss Probleme haben, nachdem er da mit der Geißel loszog. Und deswegen gibt es ja da im Tempel, und deswegen gibt es ja auch Exegeten, die sagen, nein, nein, das war nur so eine prophetische Handlung, das ist nicht so zu übertreiben, das sollte man nicht so machen oder so ähnlich, nicht? Also haben die das einfach durchgesetzt? Nein, es geht um Sanftmut und um Milde, aber dass man antwortet, was jeweils hingehört. Was mache ich in so einer Situation? Da gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich halte die andere Wange hin. Da gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, habe ich Unrecht geredet? Dann beweise es mir. Wenn nicht, warum schlägst du mich? Das hat nämlich Jesus auch getan, gesagt, man hat nicht die andere Wange hingehalten. Drittens bin ich vielleicht sogar verpflichtet, dem zurück einen zu geben, denn sonst bin ich schuld, dass er den Nächsten schon in den Hintern tritt und nicht bloß prügelt. Wichtig ist nur in diesem Wort Jesu, dass wir nicht tun, was meine Aggressivität und mein Affekt und meine Gereiztheit mir rät, sondern dass ich tue, was Gott von mir will in dieser Situation. Und wenn ich in Verbundenheit mit ihm lebe, weiß ich aus dieser Situation, so würde Jesus jetzt uns das erklären, behaupte ich, was ich hier tun soll. Soll ich die andere Wange hinhalten? Soll ich sagen, warum schlägst du mich? Soll ich zurückschlagen? Das muss man sehen. Ich tue das, was Gott von mir will, nicht was meine Aggressivität, meine Gereiztsein, mein Gekränktsein und so, was das mir rät. Das ist gemeint. Und deswegen muss man im Einzelfall nochmal gucken. Und deswegen ist Gewalt als solches zwar unangenehm für den, den es trifft, aber es geht, auch Gewalt ist nicht auszuschließen. Und es kann geboten sein. So wie die Leute, die auf Hitler das Attentat machten, glaubten, dass ihr Gewissen, dass Gott das von ihnen verlangt, das zu tun. Nicht? Das, meine ich, müsste man also mit da hineinstecken. Dass das missbraucht werden kann, dass man sich da falsch drauf berufen kann, geschenkt, 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 das ist völlig klar. Aber dass man erstmal klar macht, was wirklich gemeint ist. Und da würde ich schon sagen, dass das hineingehört. Und das, nicht? Und deswegen, also meine ich, wäre von Person zu reden und hier dieses Nicht-Anders-Sein sagt nur, ich bin eben ich und nicht ein anderer und ich habe hier an meiner Stelle meinen Dienst zu tun, aber was hier gemeint ist, ist, Gott ist der, der alles ist und wir sind andere zu ihm. Und da habe ich dann ja noch dazugefügt, dieses Beispiel, dass ich sage, das ist eine gewisse Ähnlichkeit zu unserem Leibverhältnis. Ich habe einen Körper, ich würde nicht sagen, ich habe einen Leib, das ist mir eigentlich schon wieder zu weit weggerückt, sondern ich bin mein Leib, aber mein Leib ist nicht ich. Da haben Sie auch diese Unregelmäßigkeit, genau wie mein Foto von mir ähnlich sieht, aber ich nicht im Foto. Weil auch ähnlich nochmal ein Wort ist, wo ein Gefälle drin steckt. Jedenfalls für mein Sprachgefühl und klassischerweise auch. Nicht, dass das nochmal einen Unterschied macht. Und so ist also diese Rede hier gemeint. Er ist alles. Wir sind nicht eine Grenze für ihn. Und für uns bringt das ein, und das ist wichtig, dass er eben nicht einer ist, der von außen auf uns guckt. So, dass dann der Hiob eben sagt, guck doch mal weg, damit ich wenigstens meine Spucke runterschlucken kann. Wo ich dann immer sage, ja, von anderen Körpersäften noch ganz zu schweigen. Nicht? Das ist überhaupt nicht gemeint hier, sondern er ist eben nicht der andere, der mich da im Visier hat. Sondern er ist eben in mir und ich bin genauer in ihm eigentlich. Das ist es, Paulus sagt ja beides, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und bei Gott auch. Wir sind in Gott, in dem wir leben, uns bewegen und sind, zitiert er in Athen. Und auf der anderen Seite ist Gott in uns. Das sagt Jesus selber. Wir werden in ihm Wohnung nehmen. In den Abschiedsreden, nicht? Wo das da genau nochmal hineingehört. Und das finde ich dann einen ganz wichtigen Gedanken, vor allem wenn man ihn dann ja noch weiter vollzieht, das hat man ja auch noch gesagt, dass er also zugleich in jedem von uns drin steckt. Sodass wir in Wirklichkeit nicht bloß, wenn wir zum anderen kommen, beim anderen ankommen, sondern wir kommen mit Gott beim anderen an und bei ihm ist auch schon Gott. Also wir sind einander viel mehr verwandt oder nahe bei aller Unzugänglichkeit füreinander und bei allen Grenzen, wo ich ja gesagt habe, die Freiheit zeigt sich, zeigt ihre Vorbehaltlosigkeit in ihrer Unfasslichkeit. Wir denken, weil wir die Freiheit des anderen nicht fassen können. Der versteckt da was. Und dann, was versteckt er natürlich? Ja klar, er versteckt die Leichen im eigenen Keller. Das Märchen von Blaubart sagt das ja, das ist Blaubarts achte Kammer oder so, die drin steckt. Hinter den Worten verschweigt der andere mir was, er sagt mir nicht alles. Und da stecken dann seine Leichen dahinter. Nein, dass ich den anderen nicht fassen kann, sagt überhaupt nicht, dass er sich vorenthält, sondern weil es die Freiheit ist. Die Freiheit kann ich nicht in die Tasche stecken. Ich kann das Geschenk in die Tasche stecken, also die Schokolade, die er mir schenkt. Aber da er mir die Schokolade schenkt, schenkt er mir nicht die Schokolade bloß, sondern er schenkt mir vor allen Dingen, dass er mir die Schokolade schenkt. Er schenkt also seine Zuwendung. Indem er mir die Tafel Schokolade zuwendet, schenkt er mir seine Zuwendung. Seine Zuwendung im Singular. Seine Zuwendung, kein Plural. Deswegen hat der Dank eine Zukunftsseite. Und die Zukunftsseite des Danks heißt Erwartung. Und deswegen wird der Prophet Jesaja so wild und wütend, als er zu dem König kommt und sagt, wünsch dir hier ein Zeichen, die Assyrer belagern den. Und sagt er, ach, der Karren ist so ein Dreck, ich will Gott gar nicht lästig fallen. Und dann legt ja der Prophet los und sagt, du wirst meinem Gott lästig. Er hat gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann. Also hast du gefälligst von ihm was zu erwarten. Was ist das für eine Freundschaft? Du bist mein Freund, aber ich erwarte nichts von dir. Und deswegen betet Israel, wie die Christen beten, fangen ihre Gebete mit einer Anamnese an, wie die Fachleute sagen. Du hast die Väter nicht im Ägyptenland gelassen. Du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen. Also bitten wir dich. Das heißt, ich muss mich erinnern. Erinnern, Gedächtnis ist ganz wichtig. Danken und Denken hängen ganz eng zusammen. Ich darf nicht vergessen, was er mir getan hat. Und dann hat dieses Vergessen die Zukunftskomponente Hoffnung und Erwartung. Hoffnung ist nichts anderes als Zukunftsgestalt von Dank. Jemand hat mir etwas gegeben und damit sich gegeben. Also ich gebe etwas, ich gebe mein Geben, ich gebe in dem Geben mich. Ich werfe mich nicht weg in Hörigkeit, sondern ich wende mich dir zu, ich sage dir, dass ich für dich da bin. Und dann hat das natürlich eine Zukunftsseite. Und deswegen ist ein Dank, der nicht erwartet, der nicht sich daran erinnert und dann nichts erwartet, ist kein Dank. Sondern zum Dank gehört, die Hoffnung ist ganz entscheidend, also ein Dankmodus. Und deswegen ist nicht hoffen undankbar. Das ist ganz, ganz entscheidend, ist von dort her ein Unrecht und eine Lieblosigkeit.
Und auch andersrum, tragt eure Bitten mit Dank vor.
Genauso. Das gehört unbedingt hin, also bei jeder Bitte, die sollte immer mit einem Dank anfangen, einfach für das Geschenk, das mir eingefallen ist, eingefallen von wem her, natürlich vom Heiligen Geist, dass ich bitte. Also jede Bitte ist mir geschenkt schon, dass ich überhaupt auf die Gedanken komme, ihn zu bitten. Deswegen muss ich damit schon also mit dem Dank anfangen, dass ich überhaupt also bitte, dass ich bitten darf und er mich daran erinnert, dass ich da jetzt hier bitten könnte oder so. Und dann denke ich zweitens, für das, dass ich eben deswegen zu ihm bitten kann, weil er schon gezeigt hat, dass er mir zugewandt ist. Denn diese Bitte ist ja der Dank im Zukunftsmodus, ne? Wieder in der Form. Und wenn man das wirklich lebendig hat, dann steht man eben immer in der Verbundenheit mit Gott, wie das uns Jesus vorgelebt hat, dass das da hineingehört. Und das hat dann eben diese Seite, dass wir einander eben auch nur begrenzt fremd sind, weil ich komme mit Gott zusammen zum anderen und finde dort den anderen auch schon immer mit Gott. Also wir sind nochmal viel enger miteinander verbunden und verwandt, als wir uns das normalerweise klar machen eigentlich. Und das gilt natürlich auch für unsere Feinde oder die wir nicht mögen oder alles das, nicht? Dass wir tatsächlich von dort her nicht bloß Geschwister desselben Vaters oder Schöpfers sind, sondern dass wir zugleich auch nochmal Ort seiner Gegenwart sind. Wenn man das im Bewusstsein hätte, würden wir anders miteinander umgehen, als wir es tun. Bitte? Also, ist schon, Herrje, Pause, Verzeihung. So.